In unserem Bibeltext heute Morgen finden wir den ersten Bericht über das Leben der Menschen außerhalb des Paradieses, außerhalb vom Garten Eden. Die Menschen haben gesündigt, Adam und Eva, sie haben von dem verbotenen Baum gegessen und als Konsequenz daraus wurden sie von Gott hinausgetrieben aus dem Paradies. Wie geht die Geschichte nun weiter? Wie sieht das Leben aus außerhalb des Paradieses? Wir lesen in 1. Mose Kapitel 4 die Verse 1 bis 7. 1. Mose Kapitel 4 ab Vers 1. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig, und sein Gesicht senkte sich, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig, und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es dich, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Das Leben außerhalb des Paradieses. Vielleicht hätten wir erwartet, wir lesen gleich von den größten und schrecklichsten Plagen und Nöten. Muss es nicht das komplette Gegenteil sein von all der Freude, von all der Wonne, die es im Garten Eden gab? Aber es geht zunächst sehr schön und erfreulich los. Wir lesen von dem Beginn des Familienlebens. Adam und Eva, sie werden ganz intim. Hier wird eheliche Liebe bezeugt. Der Mensch erkannte seine Frau. Und dann erfahren wir von der ersten Geburt eines Kindes und die große Freude darüber. Nun, Eva wird Geburtsschmerzen gehabt haben, das gehörte zu dem Fluch, aber die Freude scheint zu überwiegen. Sie ruft aus, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Ein Jubel. Und außerdem lesen wir von ordentlicher Arbeit und von religiösem Leben. Die beiden Brüder, sie opfern dem Herrn das, was sie erarbeitet haben. Das Leben außerhalb Edens ist nicht so schlimm, wie es sein könnte. Obwohl der Mensch gesündigt hatte und hinausgetrieben wurde aus Eden heraus, er darf dennoch viel Gutes erfahren. Er darf Dinge genießen. Diese Welt ist nicht so schlimm, wie sie sein könnte. Doch den ersten verhängnisvollen Einschnitt finden wir dann in diesen einfachen Worten in Vers 4. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Gott blickte freundlich auf Abel und auf sein Opfer, aber Kain und sein Opfer achtete er nicht in der gleichen Weise. Abel fand Gunst in den Augen Gottes, aber Kain nicht. Gott nahm das Opfer Kains nicht an. Er blickte nicht mit Wohlgefallen auf Kain. Ihr Lieben, das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Kain fand keine Gunst, keine Annahme bei Gott. In unserem Text wird es erst deutlich, als die beiden das Opfer darbringen. Es wird hier nicht näher beschrieben, aber Es gab wohl irgendeine sichtbare Darstellung, irgendeine Form, irgendein Zeichen, mit dem Gott aufzeigte, dass Abel Gunst fand in seinen Augen, dass Abel und sein Opfer angenommen wurde vor Gott, aber Kain und sein Opfer nicht. Vielleicht sandte Gott Feuer vom Himmel, welches das Opfer von Abel verzehrte, so wie wir es heute hier in 3. Mose 9 gelesen haben und wie es an einigen anderen Stellen in der Bibel vorkommt, dass Gott dieses Zeichen, dieses herrliche Zeichen vom Himmel gibt, dass er Feuer sendet und es verzehrt das Opfer als ein Zeichen, das habe ich angenommen. Nun, wir wissen nicht, wie es genau geschehen ist, aber wir wissen, dass es erkannt wurde. Gott hat sichtbar gemacht, hat ausgedrückt, Abels Opfer ist angenommen, aber Kains nicht. Weißt du, wie Gott auf dich blickt? Hast du dir überhaupt jemals Gedanken darüber gemacht, wie Gott auf dich und dein Leben schaut? Und das ist eine sehr entscheidende Frage. Es ist eine Frage, die alles in diesem Leben außerhalb von Eden entscheidet. Wie blickt Gott auf dich und dein Leben? Unser Predigttext, er wirft diese Frage deutlich auf. Hier werden Abel und Kain nebeneinander dargestellt. Und man fragt sich, wie kommt es, dass Gott den einen annimmt und den anderen nicht? Hast du Gunst bei Gott wie Abel? Oder blickt Gott auf dich wie auf Kain? Nun, wir wollen uns diesen Text in zwei Punkten anschauen. Erstens, wie du die Annahme Gottes nicht erwerben kannst. Wie geht es nicht? Die ersten Verse, sie zeigen deutlich die beiden Brüder, Kain und Abel. Und sie werden, wie gesagt, ganz bewusst gegenübergestellt. Und besonders interessant daran ist, dass das Wort Gottes hier ganz viele Gemeinsamkeiten und ganz viele Ähnlichkeiten der beiden darstellt. Sie sind gar nicht so grundverschieden, sondern da ist erstmal ganz vieles, was gleich ist. Und das lehrt uns, diese Dinge, die Kain und Abel gemeinsam hatten, waren ganz offensichtlich nicht der Grund für die Annahme Gottes. Auf diese Weise können wir die Gunst und die Annahme Gottes nicht erwerben. Und da finden wir eine christliche Familie. Sowohl Kain als auch Abel hatten gläubige Eltern. Adam und Eva, sie kannten Gott. Und im dritten Kapitel haben wir auch Grund zur Annahme, dass sie beide glaubten, dass sie beide wiedergeboren waren. Sie glaubten an das Evangelium Gottes. Sind wir von Gott angenommen, weil wir christliche Eltern haben? Weil wir in eine christliche Familie hineingeboren sind? Sind wir von Gott angenommen, wenn wir früh den Kinderkatechismus gelernt haben oder die Geschichten von Jesus kennen, weil unsere Eltern sie uns gelehrt haben? Es gibt nicht wenige, die das insgeheim denken. Gott wird schon jeden Eltern gläubige Kinder schenken. Das muss so ein Automatismus sein. Wer nur treu die Familienandacht hält, wer seine Kindern aus der Kinderbibel vorliest, die werden gläubig. Die sind angenommen bei Gott. Kain und Abel hatten die gleichen Eltern. Die gleiche Erziehung. Die gleiche Unterweisung. Die gleichen Vorbilder. Das gleiche Verständnis. Sie kannten die Paradiesgeschichte besser als jeder von uns. Sie hörten von Sünde. Sie hörten von der Hoffnung des Retters, diesem Schlangenzertreter, den Gott doch verheißen hat, dass eines Tages aus der Nachkommenschaft der Menschen einer kommen wird, der wird den Fluch der Sünde, diesen Fluch des Teufels, der Schlange, zertreten. Sie glaubten daran. Sie lehrten das den Kindern. Wisst ihr, in diesem Leben der Ruf und der Stand der Eltern, der öffnet so manchem Kind in dieser Welt die Tore für eine renommierte Privatschule oder irgendwie eine besondere Universität oder einen ganz gut bezahlten Arbeitsstelle. Aber der gläubige Stand der Eltern sorgt nicht für die Annahme bei Gott, für die Kinder. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Was finden wir noch? Ordentliche Arbeit. Sowohl Kain als auch Abel hatten eine ordentliche Arbeit. Kain war Ackerbauer, Abel ein Schafhirte. Das sind beides gute und wichtige Berufe. Keiner dieser Arbeiten ist moralisch besser oder ehrwürdiger. Ackerbauer ist die Arbeit, die auch Adam bereits im Garten Eden ausführte. Und Schafhirte ist eine gute Arbeit. Gott hat extra Tiere geschaffen, das Vieh, das zum Nutzen für den Menschen geschaffen wurde, und darunter sind die Schafe. Kain und Abel waren also nicht faul und nicht träge. Sie hatten eine ordentliche, eine sinnvolle, eine gute Arbeit. Und es hat den Anschein, dass sie mit ihrer Arbeit auch Erfolg hatten. Es gab eine Ernte auf dem Feld. Es gab Nachwuchs in der Herde. Es gab fruchtbare Vermehrung. Kain und Abel, sie waren gesund und sie konnten körperlicher Arbeit nachgehen und hatten Erfolg und Gewinn bei ihrer Arbeit. Was lernen wir daraus? Nun, Gesundheit, Reichtum und Erfolg am Arbeitsplatz sind keine Kennzeichen für die Annahme bei Gott. Die Annahme in der Oberschicht der Gesellschaft bedeutet nicht die Annahme bei Gott. Auch heute noch ist das so leicht in unseren Köpfen drin. Wen der Herr liebt, dem muss er doch gelingen und ein sorgenfreies Leben schenken. Und dann können wir das einfach umdrehen und sagen, oh, wer ein sorgenfreies und erfolgreiches Leben hat, der muss von Gott geliebt sein. Wen Gott segnet, Der ist doch frei von den Plagen und den Entbehrungen, den Rückschlägen und den Hindernissen dieses Lebens. Aber denjenigen, denen es wirklich dreckig geht, oft, die müssen irgendwie einen besonderen Kampf haben mit Gott. Die müssen irgendwie unter einem besonderen Fluch stehen. Wohlstand und wirtschaftlicher Erfolg ist kein Hinweis auf die Gunst Gottes. Denn von Kain und Abel können wir erkennen, dass sie beide einer guten und erfolgreichen Tätigkeit nachgingen, beide kräftig waren und gesund. Doch der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Nun, wie ist es mit religiösen Handlungen? Dieser Punkt steht im Fokus in unserem Bibelabschnitt. Kain und Abel feiern Gottesdienst. Sie bringen beide ein Opfer dar, und zwar für den allein wahren Gott, dem Herrn, Jahwe. Sie bringen beide ein Opfer dar für den Herrn. Offensichtlich haben Adam und Eva ihre Kinder gelehrt, dass es wirklich wichtig ist, Frieden mit Gott zu haben. Dass es wichtig ist, dieser Frage nachzugehen, wie stehe ich zu Gott? Annahme bei Gott. Kain und Abel strebt danach. Das ist wirklich bedeutend. Kümmert euch darum. Wie steht ihr vor Gott? Wir befinden uns hier noch in einer Zeit, da gab es noch diesen Atheismus nicht. Diese moderne Krankheit der Gesellschaft. Wir lesen hier von einer Zeit, in der jeder Mensch wusste, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott zu fürchten ist. Dass dieser Gott mächtig ist. Wir lesen doch hier in Vers 3, und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe, und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Sie beide hatten eine feste Zeit zur Anbetung Gottes, zum Gottesdienst. Es geschah nach einiger Zeit, übersetzt hier die Elberfelder, ganz genau heißt es geschah am Ende von Tagen. Und es kann eine ganz unbestimmte Zeitspanne meinen, also nach einiger Zeit. Oder es kann auch bedeuten, am Ende einer bestimmten Zeit, am Ende einer bestimmten Anzahl von Tagen. Vielleicht ist am Ende der Tage das Ende der Sieben-Tage-Woche gemeint. Adam und Eva, sie kannten das Prinzip des siebten Tages als dem Tag des Herrn. Finden das schon in der Schöpfungsbericht, dass Gott den siebten Tag segnete. Wie auch immer, auf jeden Fall opferten sie hier zur gleichen Zeit. Es war also eine vereinbarte, eine geregelte Zeit zum Gottesdienst, zur Anbetung Gottes. Beide opfern etwas am gleichen Tag und beide opfern etwas von ihrem Ertrag. Abel opfert ein Lamm, Kain von den Früchten des Feldes, von dem Ackerboden. Nun, es gibt Ausleger, die sagen, hier ist der Unterschied. Darum nimmt Gott die Opfergabe von Abel an, aber nicht die von Kain, weil Abel, er bringt ein Opfer, bei dem Blut vergossen wird. Und wir wissen doch aus dem Neuen Testament, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung ist. Hat Abel erkannt, hier muss ein Lebewesen sterben an meiner Stelle für meine Schuld. Und deswegen war dieses Opfer besser. Und Kain, er brachte einfach nur irgendwelches Gemüse. Und das fand keine Gunst bei Gott. Nun, das ist sehr unwahrscheinlich. Denn auch in den späteren Opfergesetzen, wir haben das auch gerade gelesen in 3. Mose 9, sehen wir, dass auch ein Speisopfer durchaus Wohlgefallen bei Gott fand. Es hat seinen Nutzen, es hat seine Aussage gehabt. Auch Speisopfer sind angenommen worden bei Gott. Wir können wohl davon ausgehen, dass diese Opfergaben an und für sich beide gut waren. Es war Teil ihres Erwerbes, welche sie Gott als ein Opfer darbrachten. Beide brachten die Gaben, die ihrer Arbeit entsprachen. Also von dem, was sie erwirtschaftet haben, von dem, was sie erarbeitet haben. Kain und Abel waren beide religiöse Menschen. Sie waren beide religiöse Menschen. Kain und Abel feierten Gottesdienst. Sie gaben etwas von ihrem Erwerb. Sie erkannten, dass es einen Gott gibt. Glaubst du, Gott nimmt dich an, weil du heute Morgen im Gottesdienst sitzt? Glaubst du, du hast Gunst und das Wohlwollen, das Wohlgefallen Gottes, weil du heute Morgen Lieder singst, die so alt sind, dass du sie normalerweise nicht singen würdest? Glaubst du, du hast Gunst bei Gott, weil du im Gebet die Augen schließt und die Hände faltest und still bist, wenn alle anderen still sind? Vielleicht hast du gerade unbemerkt etwas von deinem hart verdienten Geld in den Spendenkasten am Eingang geworfen. Das ist doch der Weg, wie wir die Annahme bei Gott finden, oder nicht? Das sind doch alles ein Ausdruck des religiösen Lebens, dieser Frömmigkeit. Nun, all diese Dinge sind gut. Und all diese Formen sind gut. Kain und Abel feierten Gottesdienst und sie beteten Gott in der Form an, die er bestimmt hatte. Sie feierten keinen eigenwilligen Gottesdienst. Sie haben sich nicht überlegt, ach komm, wir lassen das mit den Opfern, wir tanzen einfach mal um den Altar herum. Oder wir singen uns in Trance und wir ritzen uns die Arme blutig. Vielleicht gefällt das Gott. Nein, sie feiern einen angemessenen Gottesdienst in der Form. Kain genauso wie Abel. Doch mit religiösen Handlungen können wir die Annahme Gottes nicht erkaufen oder verdienen, wie bei einem Handel. Gott, ich gebe dir ein Opfer, ich gebe dir diese Handlungen, ich opfere hier meine Zeit, ich gebe dir dies und jenes, ich mache all das mit. Ich gebe dir das alles und du segnest mich dafür. Nun, offensichtlich funktioniert es nicht so. Denn der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Nun, wie ist es mit den Unterschieden? Es gibt sogar etwas, was Kain hatte, was Abel nicht hatte. Und darum ist auch das kein Kriterium der Annahme Gottes. Kain hatte Gunst bei den Menschen. Von welchen Menschen? Von allen Menschen. Zugegeben, es waren noch nicht so viele, es waren Adam und Eva. Sie nennen ihren ersten Sohn Kain. Der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht oder erworben mit dem Herrn. Mose überliefert uns hier die Beweggründe für diesen schönen Namen Kain. Es klingt wie das hebräische Wort erwerben oder schaffen, hervorbringen. Ich habe einen Mann erworben, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Ein Kind, ein Sohn, was für ein Gewinn. Was für ein großartiger Erwerb. Kain soll er heißen, ein kostbarer Erwerb. Und in ihrer Freude dachte sie wohl schon gleich daran, dass dieser neue Mensch alles erwerben und schaffen kann, wenn er erst mal erwachsen ist. Sie nennt ihn schon einen Mann. Ein bisschen ungewöhnlich, oder? Gleich am Tag der Geburt. Schau, ein Mann! Vielleicht dachte sie schon an die Verheißung, dass da ein Nachkomme ist, der dem Teufel den Kopf zertreten wird. Oh, Kain! Dieser Mann ist vielleicht der Mann. Dieser mächtige Erretter, wirst du all das Gute schaffen? Wirst du die Rettung erwerben für uns Menschen? Kain war angesehen, der Erstgeborene, auf dem alle Hoffnung gerichtet war. Sein Name weist darauf hin. Und dann Vers 2, und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Abel bedeutet Hauch. Und in der Bibel steht Hauch häufig für Vergänglichkeit, für Nichtigkeit, für Wertlosigkeit. Es ist das gleiche Wort, das Salomo benutzt, wenn er sagt im Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Habel, Habelim. Wertlos, nichtig. Ein Hauch, gerade da schon vergangen. Wer achtet drauf? Nun, wir wissen nicht genau, ob Vergänglichkeit erst später mit diesem Namen verbunden wurde, oder ob Eva ganz außer Atem war bei der Geburt des zweiten Sohnes. Aber offensichtlich war hier weniger Hoffnung und Zuversicht vorhanden als noch bei Kain. Kain genoss Ansehen und Gunst bei den Menschen. Doch der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Egal wie angesehen, egal was für einen Ruhm du bei den Menschen hast, egal wie die Leute auf dich sehen und denken, oh, das muss ein religiöser Mann sein, das muss ein Mann sein oder eine Frau, die von Gott geliebt ist. Das ist nicht das Kriterium der Annahme Gottes. Vielleicht kannst du dankbar sagen heute Morgen, oh, mir geht es gut. Ich habe eine Familie, die mich liebt. Ich habe eine Arbeit. Ich habe genug zum Leben. Ich führe ein ordentliches Leben. Gott muss mich lieben. Er scheint mich ganz besonders gern zu haben. Lieber Freund, lass mich dir sagen, daran erkennst du nicht, wie Gott auf dich blickt. Oder vielleicht ist es ganz im Gegenteil. Vielleicht sagst du, ich bin ja nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Was ich erlebt habe in meiner Kindheit, womit habe ich das verdient? Ich habe keine Arbeit. Ich bin nicht faul, aber ich finde nichts, wo ich wirklich bleiben kann. Und ich habe keinen Erfolg. Irgendwie alles, was ich anfange, das geht den Bach runter. Und mein Leben ist ein Chaos. Gott muss mich hassen. Ihr Lieben, das ist nicht das Kennzeichen dafür, ob Gott dich angenommen hat. Täusche dich nicht. Betrüge dich nicht selbst. Kain hatte all das, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte Gott nicht. Woher willst du erkennen, ob Gott dich freundlich annimmt? Woher willst du erkennen, dass er angenommen hat, was du ihm gibst? Wie kannst du wissen, ob dein Leben, ob deine Anbetung heute Morgen hier im Gottesdienst wohlgefällig ist vor Gott? Kannst du das wissen? Nun, das ist der zweite Punkt, wie du die Annahme bei Gott empfangen kannst. Der Predigtext, er führt uns ganz bewusst an diesen Punkt, an diese Frage. Gott, warum? Wo ist der Unterschied hier? Wieso nimmst du Abels Opfer an und Kains Opfer nicht? Kann ich daraus etwas lernen? Oder ist das einfach Willkür? Unser Text gibt uns einen sehr wichtigen Hinweis. Achtet mal auf die Reihenfolge. Der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Gott blickt zuerst auf den Menschen und dann auf das Opfer. Müsste es nicht umgedreht sein? Ist es nicht so, wir bringen etwas zu Gott und Gott sieht auf das Opfer und dann nimmt er den Menschen an? Nun, offensichtlich ist es nicht so. In der Reihenfolge, in dem Wort Gottes ist es, er blickt zuerst auf den Menschen. Er blickt zuerst auf Abel. Und weil er Abel angenommen hat, darum hat er auch sein Opfer angenommen. Und er hat Kain nicht angenommen und darum hat er auch Kains Opfer nicht angenommen. Versteht ihr den Unterschied? Es ist nicht die Gabe, die den Unterschied macht. Es ist die Person. Der Unterschied ist in dem, was nicht äußerlich und sichtbar ist. Der Unterschied liegt nicht in der äußeren Form, sondern innerlich und unsichtbar, aber vor Gott bekannt. Das Neue Testament gibt uns hier die inspirierte Auslegung. In Matthäus Evangelium Kapitel 23, Vers 35, da nennt Jesus Abel den Gerechten. Abel, der Gerechte. Und der Apostel Johannes, er nennt Kain in 1. Johannes 3, Vers 12, Kain, der aus dem Bösen war. Abel war gerecht, Kain war böse. Und wir finden auch etwas hier in unserem Predigtext. Vers 5 lesen wir, da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? An Kains Reaktion nach dem Opfer merken wir, hier kocht etwas innerlich bei ihm hoch. Er wurde sehr zornig. Er entbrannte heftig vor Wut. Wie so ein Feuer, das ihn plötzlich verzehrte. Hier brannte ein Zorn in ihm auf. Und er senkte sein Gesicht. Er verdunkelte sein Gesicht, als hätte er etwas zu verbergen. Sein Gesicht wird finster und es spiegelt etwas von seinem Inneren wider. Er ist zornig. Worauf ist er zornig? Warum ist er zornig? Er ist zornig auf Gott. Er ist zornig auf Gott und neidisch auf seinen Bruder Abel. Offenbar hat er erwartet, Gott muss ihn annehmen. Gott, ich habe doch das getan. Ich habe von meinem Gemüse und von meinem Obst dir gegeben. Was soll das denn jetzt? Wieso demütigst du mich so? Auch noch vor meinem jüngeren Bruder. Er ist zornig mit Gott. Weil Gott nicht so handelt, wie er es erwartet. Weil Gott nicht so handelt, wie er es verlangt. Und Gott sagt hier in unserem Predigtext, wenn du recht tust, dann erhebt sich dein Gesicht. Ist es nicht so? Warum bist du zornig? Nun, wir können daraus lesen, Kain, du hast Unrecht getan. Du tust nicht recht. Du führst kein rechtes Leben. Du führst ein sündiges Leben. Kain kümmerte sich nicht um Gott, sein Wort, seine Gebote, seine Weisung. Tag für Tag lebt er einfach für sich, wie es ihm selbst gefällt. Und dann am Ende der Tage gibt er sein Opfer und erwartet, jetzt Gott musst du mich segnen. Das ist eine Verhöhnung des gerechten und heiligen Gottes. In Sprüche 15, Vers 8 heißt es, das Opfer der Gottlosen ist ein Gräuel für den Herrn, aber das Gebet der Aufrichtigen findet sein Wohlgefallen. Das Opfer der Gottlosen ist ein Gräuel für den Herrn. Er hasst es. Kain und Abel kamen nicht allein mit ihren Opfergaben vor Gott. Sie kamen mit ihrem ganzen Leben vor Gott. Wenn du heute hier im Gottesdienst vor Gott trittst, dann sieht Gott nicht allein auf dein kräftiges Singen, auf dein frommes Lächeln. Er sieht nicht allein auf das, was du hier im Gottesdienstsaal tust und redest und wie du dich kleidest. Er sieht dein ganzes Leben an. Er weiß alles über dich. Er kennt deinen Zorn und deinen Stolz, deine Lust, deinen Geiz, deine bösen Gedanken, deine lieblosen Werke. Wie kannst du von Gott angenommen werden, wenn er doch dein Leben kennt? Durch ein frommes Schauspiel am Sonntag, im Gottesdienst? Dadurch, dass du heute so früh aufgestanden bist? Während du in der Woche lebst, als gäbe es keinen Gott? Täusche dich nicht, wie Kain es tat. Kain war böse. Und darum blickte Gott weder auf Kain noch auf seine Opfergabe mit Wohlgefallen. Es war ihm ein Gräuel. Aber warum war denn Abel gerecht? Wir können verstehen, okay, Kain war böse. Er lebte in Sünde. Aber warum war Abel gerecht? Wie kann Jesus Abel den Gerechten nennen? Was machte Abel gerecht? Und wieder ist das Neue Testament uns ein ganz sicherer Wegführer. Hebräer 11, Vers 4. Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein. Indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Hier ist der Schlüssel. Habt ihr das verstanden? Abel war nicht sündlos. Abel war nicht sündlos. Aber er war gläubig. Und durch den Glauben an Gott wurde er gerecht gesprochen. Das ist der einzige Unterschied. Das ist der einzige Unterschied. Allein durch Glaube. Er brachte das Opfer mit einer anderen Gesinnung, mit einem anderen Herzen als sein Bruder Kain. Er brachte das Opfer nicht als eine Bezahlung, um Gottes Gunst zu erkaufen, um den Erfolg, um den Segen von Gott zu erkaufen. Er brachte das Opfer in der demütigen Erkenntnis, ich bin ein Sünder und Gott ist gerecht und heilig und er verdient all mein Lobpreis, all meine Anbetung, alle Verehrung. Gott allein kann mich von meiner Sünde retten. Kein Opfer, das ich gebe, könnte genügen, um meine Schuld reinzuwaschen. Nichts, was ich tue, kann genügen. Aber ich vertraue auf Gott. Ich vertraue auf seine Gnade. Abel lebte Tag für Tag im Vertrauen auf Gottes Gnade. Das ist Glaube. Er glaubte, dass Gott eines Tages einen Retter senden würde nach seinem Wort, der den Fluch der Sünde bricht. Er glaubte daran, dass Gott in seiner Gnade Sünde vergeben kann und den annimmt, der sich ihm anvertraut im Glauben, der auf seine Gnade hofft. Er vertraute der Gnade Gottes. Und Gott rechnet diesen Glauben, dieses Vertrauen allein auf die Gnade Gottes als Gerechtigkeit an. Wer im Glauben zu Gott kommt, den spricht Gott gerecht und sagt, ich nehme dich an als mein Kind. Du findest all mein Wohlgefallen. Ich segne dich mit meiner heiligen Gegenwart und Gemeinschaft und Liebe. Und ich nehme dich an, als hättest du keine Sünde getan. Ich erhebe dein Gesicht, dass du nicht mehr finster dreinblicken musst, sondern zu mir aufschauen kannst und sagen kannst, danke, lieber Vater. Und darum ist Abel der Gerechte. Darum nennt Jesus ihn den Gerechten, weil er glaubte. Und weil er vor Gott trat im Glauben. Und darum gab Gott Zeugnis zu seinem Opfer. Er nahm Abel an durch den Glauben. Und mit Abel sein ganzes Leben und auch seine Opfergabe. Und wir finden einen Hinweis darauf tatsächlich, wie er opfert. Es heißt hier, er brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Es ist ein kleiner Unterschied. Das ist nicht das entscheidende Kriterium, aber es ist ein Hinweis darauf, dass sie mit einer anderen Einstellung zu Gott kam. Kain, er brachte einfach etwas von seinen Früchten. Hier heißt es einfach von den Früchten des Ackerbodens. Bei Abel wird genauer bezeichnet von den Erstlingen und von ihrem Fett. Das heißt, Abel, er brachte das Erste und das Beste. Gott da. Nicht um Gottes Gunst zu erkaufen. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Er liebte Gott. Er liebte Gott. Das Beste, was er hatte, wollte er Gott geben. Weil er Gott liebte. Es war nicht das bessere Opfer, welches Gott annahm. Es war der Glaube, der das Opfer besser machte und der sich in der Liebe zeigte. Wisst ihr, der Glaube, er zeigt sich, er offenbart sich in der Liebe. So
so wie hier bei Abel. Und das fehlte kein.
Er trat vor Gott ohne Glaube, sondern erfüllt mit Stolz und Selbstgerechtigkeit, mit schlechten Gedanken, mit Zorn und mit Trotz. Und mit einer Erwartung, Gott, das schuldest du mir.
Bist du heute mit einem Herzen Kains oder mit einem Herzen Abels hier?
Glaubst du? Trittst du vor Gott im Glauben? Nicht an dich selbst, nicht an deine Werke, nicht an all das Ordentliche, was du in deinem Leben hast, nicht an all den Erfolg. Trittst du vor Gott in diesem Gottesdienst, in dem Glauben und Vertrauen auf seine Gnade allein? Nun lass mich dir sagen, wenn das so ist, dann bist du angenommen bei Gott.
Es mag noch vieles chaotisch sein in deinem Leben, noch vieles irgendwie kreuz und quer laufen und du denkst, wie kriege ich da bloß irgendwie eine gerade Linie rein?
Aber lass mich dir heute sagen, wenn du vertraust auf die Gnade Gottes allein, wenn du kommst im Glauben, dann bist du angenommen bei Gott. Und Gott blickt auf dich und dein Leben mit Wohlgefallen.
Aber wenn du ohne Glauben kommst, wenn das ein Schauspiel ist, was du tust, dann bringt nichts anderes dir Annahme bei Gott. Nichts. Das kannst du durch nichts ersetzen. Du kannst Menschen täuschen. Du kannst deine eigene Familie täuschen. Aber nicht Gott. Doch habt ihr bemerkt, wie Gott nach dem Gottesdienst mit Kain umgeht? Mich hat das sehr betroffen in der Vorbereitung.
Er sagt nicht, Kain, verschwinde von meinem Angesicht. Ich will nie wieder etwas von dir empfangen. Das ist ein Gräuel vor meinen Augen. Geh weg! Das sagt er nicht.
Er spricht zu Kain. Vers 6, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen.
Wisst ihr, was hier geschieht? Gott ruft Kain zur Umkehr auf. Gott predigt Kain das Evangelium und er ruft zur Umkehr auf, er warnt ihn vor der Sünde. Und er gibt ihnen einen barmherzigen und gütigen Rat.
Kain, denk doch nur nach, was ist da in deinem Herzen? Ist dir aufgefallen, was da plötzlich in dir auflodert? Wenn es mal nicht so läuft, wie du es erwartet hast? Wenn ich dein falsches Spiel nicht mitspiele?
Kain, sei mal ehrlich zu dir selbst. Siehst du, was da in deinem Leben ist? Siehst du, was dein Herz füllt? Da ist kein Glaube, da ist nur Zorn gegen mich. Du bist ein Feind Gottes. Siehst du das? Spürst du das? Ist es nicht so, wenn du recht tust, wenn alles in deinem Leben so in Ordnung wäre, wie du vorgibst?
Dann könntest du doch dein Angesicht erheben und müsstest nicht so finster dreinblicken.
Kain, denk mal nach über dein Leben.
Ändere deine Gesinnung. Tue das Richtige. Demütige dich vor Gott. Tue Buße vor deinen Sünden.
Kehre um von ganzem Herzen. Weg von deinem Selbstvertrauen. Weg von dem Vertrauen auf deine Kraft und auf das, was du bringst und wer du bist. Und kehre um zur Gnade Gottes. Lass diesen Zorn dich nicht noch in schlimmere Sünden führen. Und das ist die Warnung. Eine gnädige Warnung.
Kain, wenn du dich jetzt verhärtest,
Jetzt, wo das geoffenbart ist, dass du in dieser Form nicht angenommen bist bei Gott. Wenn du dich jetzt verhärtest und einfach in deinem Zorn nachgehst, dann wird es schlimmer als jemals zuvor. Kein Gott warnt dich. Wenn du jetzt nicht Buße tust und umkehrst, da lauert die Sünde vor der Tür. Gott, er beschreibt die Sünde wie so ein Tier, das heimlich sich im Dickicht versteckt, irgendwo an der Schwelle einer Tür. Und sobald dann der Bewohner in das Haus treten will, dann springt es ihn an und reißt ihn zu Boden. Kein, die Sünde lauert vor der Tür, wenn du nicht Buße tust, wenn du diesem Zorn einfach weiter nachgibst, wenn du nicht um Vergebung bittest. Diese Sünde wird dich umbringen. Dein Ende wird schlimmer sein als jemals zuvor. Freunde, Sünde ist unser Feind. Und die List des Teufels ist, sie als unseren Freund darzustellen, als eine Geliebte. Gott stellt sie dar. Als ein reißendes Tier, das Verlangen nach dir hat, Verlangen, dich zu vernichten, Verlangen, dich auf den Boden zu zerren und dir das Genick zu brechen. Es gibt einen Ausweg. Tue Buße. Tue Buße. Du sollst über sie herrschen. Ein beeindruckender Satz. Wirklich beeindruckend. Gott zeigt kein auf. Es gibt eine Möglichkeit, wie du dieser Sünde entkommen kannst. Wie du diesem Tod in Gottes Ferne und Gottes Feindschaft entkommen kannst. Hebe dein Angesicht zu mir. Kehre um. Ich kann dir Kraft geben, dass die Sünde nicht über dich herrscht. Jeder, der Sünden bekennt und an Gottes Rettung glaubt, den erhebt Gott in den Stand eines Gerechten. Und die Sünde darf nicht mehr herrschen über ihn. Vielleicht bist du gläubig, ein Christ. Ich weiß, die meisten von euch sind es. Aber vielleicht war eure Woche anstrengend, die Arbeit stressig, die Herausforderungen viele. Ihr habt gesündigt und ihr seid heute hier im Gottesdienst, aber ihr senkt euer Angesicht. Oh. Wenn meine Geschwister wüssten, wie meine Woche war. Und ihr tretet hier in diesen Gottesdienst. Und kommt ihr her im Glauben. Oder in Heuchelei. Stellt ihr euch fromm und gut und gerecht. Und die Geschwister denken, oh, Bruder so und so, Schwester so und so. Und es scheint alles in Ordnung zu sein. Und in euch drin kocht ein Zorn. Gott, warum lässt du das zu in meinem Leben? Warum laufen die Dinge so, wie sie laufen? Warum ist da so viel Kummer in meinem Herz? Tue das Richtige. Vielleicht bist du versucht von Sünde. Vielleicht lauert schon an der Schwelle die Lust und der Stolz und der Zorn. Es lauert schon. Und sobald du nur diesen Gottesdienst verlässt und nach Hause kommst, dann will es dich anspringen an der Schwelle deiner Tür. Tue jetzt das Richtige. Tue Buße. Wende dich zu Gott aufrichtig. Hört mal, was David betet im Psalm 51 ab Vers 17.
Herr. Tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes. Hört genau zu. Die Opfer, die Gott gefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Es gibt ein Opfer, das Gott immer annimmt. Egal wie deine Woche jetzt war. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, das ist Buße. Gott, ich bekenne dir meine Schuld. Ich bekenne dir all meine Schwachheit. Ich bekenne dir all das, was in meinem Herzen drin ist, was vielleicht kein anderer sieht, aber du siehst es. Und ich bin zerbrochen darüber. Aber Gott, Herr, nimm das an. Ich gebe es dir. Heile du mich. Stelle du wieder her. Richte du mich auf. Du allein kannst es tun in deiner Gnade. Lass Gott deinen Stolz zerbrechen an diesem Morgen. Und trete im Glauben vor Gott mit deinem zerbrochenen Herzen. Und Gott verspricht dir, er wird dich nicht verachten, sondern annehmen. Und das hat Gott in Jesus Christus bewiesen. Er ist gestorben am Kreuz als das einmalige, gültige Opfer für Sünden. Das, was Schlachtopfer und Brandopfer niemals tun konnten. Sünden bezahlen. Er hat sein Leben gegeben. Als ein wirksames Opfer für Sünden. Er war der Gerechte im vollsten Sinne. Er war gerechter als Abel. Denn er war wirklich sündlos, heilig, vollkommen. Er wurde nicht nur gerecht gesprochen. Er war gerecht in seinem ganzen Wesen. Und Gott hat dieses Opfer bestätigt. Jesus Christus, er hat sein Leben gegeben, freiwillig, als ein Opfer für Sünder. Und Gott hat dieses Opfer sichtbar für alle Menschen bestätigt durch die Auferstehung aus den Toten am dritten Tag. Und jeder, der zu Jesus gehört, jeder, der im Glauben an dieses Opferwerk Gottes von Golgatha. Wer so mit einem zerbrochenen Herzen zu Jesus kommt, der ist angenommen bei Gott. Und Gott schenkt ihm seinen Heiligen Geist. Als ein weiteres Zeichen, ich bin angenommen von Gott. Dieser Geist, der in uns wirkt. Dieser Geist, der uns antreibt im Glauben, in der Heiligung, in der Hoffnung, in der Liebe. In Römer 8, Vers 13 heißt es, denn wer nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Seht ihr? Wir sollen herrschen über die Sünde. Das heißt nicht, dass wir sündlos leben können. Aber es heißt, Gott hat uns einen Geist gegeben, mit dem wir gegen die Sünde ankämpfen können. So dass sie nicht über uns herrscht, dass sie uns nicht zu Boden ringt. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Das ist ein Zeichen der Annahme von Gott. Ein Geist, der in uns ruft, aber, lieber Vater, vergib mir meine Sünden. Schenke mir Kraft zur Heiligung. Hilf mir, zu leben, wie es dich ehrt. Gott, das wünsche ich mir. Tue Buße. Kehre um. Auch heute. Wenn dir etwas aufgefallen ist, wenn dir etwas vor Augen steht. Oh, du weißt, welche Sünden in deinem Leben lauern an der Schwelle der Tür. Du weißt es genau. Herrsche über sie. Glaube an Gott. Glaube an Gott. Wende dich ihm zu. Kain tat keine Buße. Er antwortet noch nicht mal auf diese gnädige und gütige Frage Gottes. Warum bist du zornig? Er schweigt einfach. Er ignoriert es einfach. Er hatte keine Antwort.
Unglaube ist nicht rational. Es wird heute so gerne so dargestellt, als wäre Unglaube das Einzige, was vernünftig ist. Gott, er stellt Kain eine Frage, warum bist du zornig? Und er hat keine Antwort, es gibt keine rationale Antwort. Unglaube ist nicht rational. Unglaube ist Unwille. Kain war zornig auf Gott und er glaubte nicht an die Gnade Gottes, weil er nicht glauben wollte. Ja, es gibt eine Unfähigkeit des Menschen. Aber es ist nicht eine rationale Unfähigkeit. Es ist nicht eine körperliche Unfähigkeit. Es ist eine Herzensunfähigkeit. Er wollte nicht Buße tun. Und ich bete, dass es von keinem von euch gesagt werden kann. Er wollte keine Buße tun. Er hatte keinen Grund, auf Gott zornig zu sein. Du hast keinen Grund, auf Gott zornig zu sein. Aber Gott hat Grund, zornig zu sein auf jeden, der ihn nicht ehrt und der nicht im Glauben zu ihm kommt, wie es ihm gebührt. Er wollte Gott nicht recht geben. Er war zu stolz zu glauben. Bitte Gott demütig, dass er deinen Stolz zerbricht, dass er dir Glauben schenkt, dass er dir ein zerbrochenes Herz schenkt und Vertrauen auf seine Gnade, die er annimmt, die er immer annimmt. Dazu segne uns Gott. Amen.